Markus, 6 haben wir aufgehört. Vers. Warte mal. Oh, das ist mir zu warm heute. 14. Klemme ich mir einen Eiswürfel unter die Achseln. Okay. Also Markus 6, 14. Wenn wir es schaffen, weiß ich aber jetzt nicht, kommt drauf an, wie viel ich wieder sage, aber wenn wir es schaffen, mal nehmen wir uns heute zwei Geschichten vor, die eigentlich nichts miteinander was zu tun haben, aber parallel voneinander laufen. Die erste Geschichte findet im Palast statt, bei König Herodes. Nur wegen der Verwechslung vielleicht, das hier ist jetzt diesmal Antipas. Ne? Hat nichts mit italienischer Nachspeise zu tun. Sondern, ja, okay. Wir hatten schon mal einen Herodes gesehen, als Jesus kurz bevor geboren wurde, ne? Als Maria schwanger war. Das war der König, der alle Babys umgebracht hat im gewissen Alter, ne? Vor dem Maria und Josef sich auch verstecken mussten in Ägypten und dann, als er tot war, kam sie wieder zurück nach Nazareth. War kein guter König. Ziemlich perverser Typ. Aber die ganze Familie ist irgendwie krank. Das hier ist sein Sohn, Antipas, der zu dem Zeitpunkt hier, wenn wir heute hier durchgehen, noch Chancen irgendwie hatte, ein neuer Mensch zu werden. Aber er hat sich gegen Jesus entschieden, werden wir noch sehen. Und gegen Gott. Und dann sehen wir noch in Apostelgeschichte, in anderen ist auch egal. Jedenfalls ist hier der Sohn von Herodes. Ne? Fangen wir an. Und der König Herodes hörte, denn sein Name wurde bekannt, also Jesus. Ne? Herodes hört jetzt von Jesus, was er alles tut. Und er sprach: Oh, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden. Und darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere sagten, nee, 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 das ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er, nee, er ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist aus den Toten auferstanden. Hat ein schlechtes Gewissen, der Herodes. Voll Panik, nee, das ist Johannes. Und Herodes und Johannes hatten ein echt gutes Verhältnis. Was wirklich interessant war, weil, wenn man hier ein bisschen weiter unten steht, ein bisschen was, aber wenn wir noch in anderen Evangelien gucken, Herodes und Johannes hatten eine Freundschaft, irgendwie, wenn man es so nennen kann. Jedenfalls hatte Johannes den Täufer immer zu sich eingeladen, und Johannes hat ihm erzählt von Gerechtigkeit, von Gott. Hatten sozusagen eine Zweierschaft. Und Herodes hat es interessiert, ne? Ein weltlicher Mann, ne, aus einem weltlichen Elternhaus. Und trotzdem war total fasziniert von der Gerechtigkeit Gottes, von dem, was er gehört hat. Und er hatte Fragen und er hat ihn gern gehört, haben wir gelesen oder lesen wir noch heute. Ne, und Johannes hat gern erzählt. Und das ist schon krass, oder? Wie Gott, du musst dir ja Johannes den Täufer vorstellen, ne? Ich meine, wenn die zusammen aßen oder so, nee, ich möchte kein Rind, ich möchte nur Heuschrecken und Honig. Ne? Das war der Typ, der in der stinkenden Kamelkutte rumgerannt ist. Mit einem langen Bart und langen Haaren. Ne? Und das ist der, mit dem der König abhängt. Ne? Aber wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich ist es, das kann nur Gott sein. Ne? Das würde normal nicht passieren, oder? Das ist, als ob du jemanden von der Straße nimmst. Und Johannes hat auf der Straße gelebt, wenn du so willst. Es gab nur in der Wüste keine. Ne? Aber. Ich meine, der hat unter freiem Himmel geschlafen und hat bestimmt das Haus des Haar und so. Ne, so viel mit Körperhygiene war dann ja da auch nicht. Obwohl er eigentlich den ganzen Tag im Fluss stand. Also wahrscheinlich war der bestgewaschenste Typ da. Aber du musst dir das vorstellen. Ne? Das ist, als ob du jemanden nimmst, der total aus der Norm rausgeht von der Gesellschaft. Ne? Und bei Angelika im Wohnzimmer sitzt und Kaffee trinkt. Ne? Weißt du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man uns einlädt, irgendwo bei unserem Präsidenten oder so, oder bei unserer Kanzlerin oder selbst ein kleiner Minister, Entschuldigung, ne? Aber ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die besuchen und erzählen und erzählen über das Evangelium. Ne? So, also eine krasse Sache hier, wie Gott Johannes noch benutzt, obwohl sein Dienst beendet ist. Ne? Weil sein Dienst hat aufgehört, als er Jesus getauft hat. So, da hat Johannes gesagt, jetzt ist fertig. Meine Aufgabe ist getan. Aber, und das liebe ich so an Gott, so, Gott hört nie auf. Ne? Eine Sache ist beendet, aber eine neue Sache, die wartet schon. Ne? Da laufen wir schon drauf zu und werden schon vorbereitet, ohne dass wir es sehen oder merken. Ne? Und das ist halt schön, dass wir wissen können, Gott hat immer eine Tür für uns, immer einen Weg für uns, selbst wenn es so aussieht, als ob es jetzt zu Ende ist. Oder, ne? Auch Folgendes passiert, und das hier ist wie so ein Kitschroman. Ne? Und ich mag das, drüber nachzudenken, wisst ihr. Ne? So ein, also führe ich es ein bisschen aus, aber einfach nur mal, um Bilder zu kriegen. Ne? So ein Johannes geht ein und aus und redet mit dem mitmächtigsten Mann damals so, ne? Vor dem alle Angst hatten. So ein, und dann passiert aber Folgendes. Johannes hat einen Arsch in der Hose. Also es ist nicht so ein Mann von heute, ne? Der sagt, ja, mach du, was du denkst und ich mach, was ich denk und so, ne? Der nichts zu sagen hat oder was zu sagen hat, aber sich nicht traut. Sondern Johannes wusste, wer Gott ist. Er wusste, was Gott denkt und wie er es will. Und als Botschafter von Gott hat auch gesagt, was Gott sagen würde. Egal, ob er jemanden auf den Schlips dreht. Und Folgendes ist passiert. Herodes ist verheiratet, aber er verlässt seine Frau wegen der Frau seines Bruders, Herodias. Hm. Was übrigens auch seine Nichte ist. Ne? Also was nicht nur Ehebruch, sondern auch im weitestgehenden Inzucht. Ne? So ein, weißt du, und die Familie ist total krank. Inzest. Total krank, weil... Ah, lass uns mal lesen. Gut. Pass auf. Denn er, Herodes, Vers 17, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn ins Gefängnis binden lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Johannes sitzt da, wissen wir aus dem anderen Evangelium. Ah nee, es kommt dann auf Vers 18. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Wir kennen solche Typen, oder? So eine Herodes. Das sind Menschen, die ohne Gott sind, aber ganz viele Fragen haben. Ne? Irgendwas, die suchen und irgendwie sind sie interessiert und irgendwie sind es Menschen, jedes Mal, wenn man sie trifft, unterhält man sich über Gott. Ne? So ein, und dann entscheidet sich halt, ob die Person, was sie da macht mit ihrem Wissen, ne? Wie sie sich entscheidet. Und hier sitzt Johannes und Herodes wieder normal zusammen, quatschen über Gott und die Welt. So ein, und Herodes sagt Johannes, ja, ich nehme die Frau meines Bruders. Ne? Wir werden heiraten. Ist politisch besser und so weiter. So ein, und da ist Johannes, der dann da sitzt und denkt so, oh oh. Ne? So ein, und er sagt, ja, Spanisch, oh oh. So ein, ne? Und er sitzt da und er sagt, guckt Herodes in die Augen, ne? So ein, und sagt zu ihm, das kannst du nicht machen, das ist nicht gerecht vor Gott. Ne? Das bringt keine Punkte, keinen Segen. So ein, und Herodes ist so sauer, dass er sich in sein Leben einmischt. Ne? Und wir kennen das doch, oder? Wir kommen zu jemandem, zu Christus durch einen Bruder und eine Schwester. Ne? So ein, wir reden und wir hören von Gott, sind aber noch nicht bei Jesus, haben immer mehr Fragen, sehen immer ein vollkommeneres Bild vom Evangelium und von unserem Herrn und von unserem Schöpfer. Ne? Fangen an, uns zu verlieben und zu interessieren. So ein, aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo Gott ins Leben spricht und sagt, ich gebe dir meinen ersten Willen für dich. Ne? Das erste Mal, dass Gott in dein Leben persönlich eingreift, um was zu verändern. Ne? Das ist der Punkt, wo es dann anfängt, was niemals enden wird, bis wir im Himmel sind. Okay, Stefan, was ist dein Wille? Ja, das ist mein Wille. Okay, jetzt sage ich dir meinen Willen. Ne? So, hey Stefan, was sind deine Pläne fürs Leben? Okay, hier ist mein Plan für dich heute. So, hey Stefan, was denkst du? Was sind deine Träume, was du dir erfüllen möchtest? Und deine Rechte, ne? Die du hast als Mensch, weil ich dir freie Entscheidung lasse. Ja, das und das und das. Hier, für heute, ne? So ein, okay, aber hier ist mein Wille. So ein, und bist du bereit, dein Recht aufzugeben, deinen Tag zu gestalten, wie du willst, und meine Gestaltung anzunehmen? Ne? Und da entscheidet sich halt dann, ob man Jesus nachfolgt, so ein, oder ob man weiter seinen Weg geht. Ne? Das sind, und ein Segen verspricht Jesus darin, der sagt, ich gebe meinen Willen auf, ich sterbe mich selbst. So ein, ich lege meine Wünsche, meine Rechte nieder und ich akzeptiere dich als den, der führt und der das Sagen hat. Ab jetzt werde ich wie ein Kind und vertraue dir als mein Vater, dass du über alles deine Hand hast und mich gut und gerecht und sicher leitest. So. Ab jetzt höre ich auf mich zu vertrauen und auf meine Möglichkeiten. So. Und ab jetzt vertraue ich auf dich, dass du für mich sorgst in allem, was ich brauche. So. Das ist Nachfolge, indem man sich entscheidet, nicht mehr sich selbst zu sein, sondern anstelle von Christus seinen Weg zu gehen. Indem man seinen Namen ablegt und Jesus Christus seinen Namen ausruft und annimmt. So wie David das für uns prophezeit hat in Psalm oder ummalt hat, ich heb mein Banner auf, ne, der mit deinem Symbol, Sohn. Und Herodes hat es nicht gepasst, dass Gott in seinem Leben spricht und irgendwie ihn verbessern will. Und Herodes wird sauer. Sohn. Und er bringt ihn zwar nicht um, obwohl er es am liebsten will, aber er schmeißt ihn in den Kerker. Also, weiter. Herodias aber, Vers 19, die Frau jetzt, stellte ihm nach, also Johannes, und wollte ihn töten, aber sie konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und ein heiliger Mann war, und er bewachte ihn. Und er gehorchte ihm in manchem, krass, oder? Und hörte ihn gern. Also die Beziehung von Herodias zu Johannes ist ganz anders. Warum? Ganz klar. Sie verlässt ihren Mann, er verlässt seine Frau, die zwei kommen zusammen. Sie hat jetzt eine gute Stellung, sie hat Macht, sie hat einen Plan. Aber da ist ein Punkt in ihrem Leben, den sie nicht kontrollieren kann. Eine Sache, und zwar diese komische Christa, der die ganze Zeit mit ihrem Mann abhängt und der ihre Pläne zunichte macht durch seine Gerechtigkeit. Der mit irgendwelchen Gedanken kommt, die nicht ihrer Boshaftigkeit entsprechen. Und wir haben ja gelesen, dass Herodes manches sogar gehorchte. Ne? Er hörte Johannes und er tat, was Johannes empfohlen hat. Also es war sein Berater, wenn du so willst, mit. Ne? Herodes hat ein schlechtes Gewissen, weil er denkt, Jesus ist Johannes, der zurückgekommen ist. Aber Johannes, was macht er mit seinem schlechten Gewissen? Mit seiner Scham, mit seiner Sünde? So, weil er hat ihn umbringen lassen dann. Oder selbst umgebracht, so, wenn du so willst. Er versteckt, ne? Schmeißt ihn in den Kerker. Aber was macht Herodias? Sie versteckt es nicht, sondern sie will es vernichten und raus und weg umbringen. Ne? Also, pass mal auf, hat einen tollen Plan, die Süße. Vers 21. Als aber ein gelegener Tag kam, also sie hat gewartet und da war er, endlich ein Tag, der passt zu ihrem Plan, um Johannes wegzubringen. Als Herodes seinen Großen und seinen Obersten und dem Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und sie tanzte. Also es war jetzt kein Twist oder so, ne, sondern das war ein erotischer Tanz. Ne? Eigentlich hat man da Prostituierte für genommen, aber Herodias, Frauen sind clever, ne? Und Herodias weiß genau, was sie machen muss. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen: Auch bitte von mir, was du willst, willst du geben. Und er schwor ihr: Was du auch von mir bittest, will ich geben, bis zur Hälfte des Königreichs. Ne? Da ist eine Party. Ne? Und auf der Party wurde eine Menge getrunken, ganz klar. Ne? Auf der Party wurde sich aufgegeilt, ne, an dieser Tochter, die da tanzt. So ein, was es war, ein Begierdenfest, ne? Da wurde gefressen, da war, gab es bestimmt keine gerechte Sprache oder sonst was, ne? So ein, weißt du, und wir müssen aufpassen, so, weil Jesus hat gesagt, was uns erwartet, wenn wir, oder wie heißt er? David hat uns gesagt, was passiert, wenn wir im Kreis der Spötter sitzen. Ne? Wir bleiben sitzen irgendwann und werden zu Spöttern. Ne? So, deswegen sagt er, da setze ich mich überhaupt nicht hin, da gehe ich dran vorbei. Und jetzt nicht falsch verstehen, aber mit, es ist okay und es ist auch gut, so mit Nichtchristen zusammenzuhängen und Freunde zu haben. Ne? Solange man nicht aufhört, sich dabei zu beobachten, wie man ist, wenn man mit Nichtchristen zusammen ist. Weil wenn ich mich beobachte und ich merke, ich will diesen Menschen gefallen, ne, dann haben die mich. Weil dann mache ich, was sie wollen. Ne, und dann werde ich wie sie. Wenn ich aber merke, ich bin mit Nichtchristen zusammen und ich lasse mich da nicht. Helft mal. Beeinflussen, danke. Ne, dann ist es okay. Ne? Oh, das ist eine große Gefahr. Jedenfalls kommen wir nachher zurück. Nochmal kurz hier. Die Männer sind besoffen, feiern, werden betanzt. Und er gibt ihr bis zur Hälfte, sagt er. Gut. Vers. Danke. Und er schwor ihr, was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben bis zur Hälfte meines Königsreichs. Sie aber, sie ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter. Ja, was soll ich denn jetzt erbitten? Der Plan hat funktioniert, Herodes ist darauf eingegangen, und jetzt kommt die Kleine zu Mama. Ne? Okay, Mama, was willst du? Diese aber sprach, na, das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach, ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Pervers, oder? Krank. Auf dem Teller auch noch, serviert. Ne? Weißt du, und das ist genau das, was passiert, wenn wir uns Zorn und Bitterkeit und Wut hingeben. Ich meine, sie war eifersüchtig auf Johannes, aber sie war auch bitter auf Johannes, ne, weil er ins Leben spricht. Weißt du, und das ist eben das Ding. Paulus hat uns davor gewarnt. Bitterkeit ist wie Sauerteig. Zorn und Wut, das soll noch nicht mal genannt sein. Das muss raus. Wenn du ein Problem hast mit jemandem, klär es, bevor die Sonne untergeht. Das klappt nicht immer, aber es bedeutet so viel wie, klär du das schnell, sei du bemüht und warte nicht auf den anderen, dass er sich entschuldigt. Ne? Und ich merke das in mir so, wenn Menschen mich verletzen oder mir was wegnehmen oder gemein sind oder Fettnäpfchen, ne, ich weiß genau, wenn ich das lasse, dann schiebe ich Frust und ich werde saurer und saurer und böser und böser, ne? Und ich falle in so ein Loch, und es wird dunkler. Weißt du, und irgendwann kommt der Moment so, wo die Party ist. Wenn ich mich meinem Fleisch hingebe, irgendwann kommt der Punkt, wo es passt. Und da ist dieser Typ mit Hörnern und seinem Stachel, ne? Weißt du, und der wartet auf diesen gelegenen Tag. Ne? Weißt du, und dann bist du auf der Party und dann lässt du deine Sau raus. Ne? Weißt du, Jesus hat gesagt, nee, nee, das ist Dunkelheit. Und Dunkelheit ist nicht mehr. Komm ins Licht. Vergib deinen Bruder, lieb deine Schwester, lieb deine Feinde, segne die dich fluchen. Gib, wenn jemand was verlangt. Verlang nicht zurück. Ne? Ich sorge für dich und ergänze. Das ist super wichtig. Ich habe versucht, meine Bitterkeit zu verstecken, einzusperren. Aber wir kennen das alle, oder? Dann baust du eine Mauer und dann wird es schlimmer im Endeffekt, weil irgendwann platzt er. Ne? Weil dieser Tag kommt, die große Party. Ich habe versucht, dagegen anzukämpfen, aber das hat auch nicht geklappt. Ne? Also wohin mit unserem Zorn und mit unseren Gefühlen und mit all dem, was Jesus seinem Herzen nicht entspricht? Zu Jesus. So, bist du mühselig, bist du beladen, hast du Sorgen oder Nöte oder irgendwas, dann komm zu mir, ich nehme es dir ab. Und manchmal dauert es eine Weile zu vergeben und um Gottes Gnade zu kriegen, aber ich habe es gemerkt, ich konnte jemandem nicht vergeben. Und jedes Mal, wenn ich die Person sah oder an sie gedacht habe, wurde ich, kam dieses Gefühl wieder hoch, obwohl ich Tage, Monate, wochenlang nicht dran gedacht habe, ne? Aber dann kam die Person wieder oder der Name fiel und auf einmal kam es wieder hoch, ne? So, es war nicht weg. So ein, weißt du, es war immer noch da und es wurde schlimmer, ne? So ein, weißt du, und du findest mehr und mehr schlechte Sachen an der Person, ne? So ein, und du baust auf, ne? So ein, weißt du, und dann bin ich zu Jesus irgendwann gegangen und habe gesagt, ich krieg's nicht weg, so ein, ne? Bitte hilf mir, dass ich vergeben kann. Ich möchte wieder frei sein und lieben. Auch mein Feind. Und das Krasse ist, dass Gott angefangen hat, das zu tun. Aber wie hat er es gemacht? Indem er mir meine Sünde mehr zeigte. So dass ich jeden Tag mehrmals auf meine Knie zu ihm kam und gesagt habe, vergib mir. So für meine Schwachheit. Vergib mir für meine Schuld, für meine Sünde. Ich bin so fleischlich. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll noch. Ich komme da nicht raus. Vergib mir. Und wenn ich an die Person dann gedacht habe, da konnte ich nicht da sitzen und sie weiter hassen. Wie soll das gehen, wenn ich gerade mir vergeben wurde für meine Schuld und Schwachheit, so wie kann ich da noch sauer sein auf jemanden andere Schwachheit? So, also fing ich an zu segnen, so, und zu danken. So, und es wurde besser. Weißt du, wir sind alle Sünder. Wir sind alle schwach. Keiner ist hier besser. Auch Paulus hat gesagt so, hey, ich bin zu allem fähig, zu allem. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, auch draußen in der Welt, der so korrupt ist oder fies oder so pervers und krank, kann ich den im Grunde nicht wirklich richten, weil laut Gottes Wort ich genau da auch sein könnte in der Gruppe. So, weil ich auch zu allem fähig bin, das glaube ich. Wenn nur die richtigen Situationen kommen und Gott seine Hand wegnimmt. So, weißt du, wir müssen gnädig sein, so wie Gott uns gnädig ist. So, ohne Liebe geht gar nichts. Ne? Und die Liebe ist was, was sich selbst aufgibt, so in den anderen erhöht. So, Jesus hat uns das vorgelebt. Aber zurück zu Johannes, Vers 26. Da wurde der König sehr betrübt. Doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen, und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis, brachte sein Haupt auf eine Schüssel, gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, da kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Krass, oder? So. Er ist betrübt und er ist traurig, dass er das hört, und er will das nicht, weil er mag Johannes. Ne? So. Aber das sind zwei Sachen halt, ne? So, die für ihn wichtiger sind, als das Richtige zu tun. Ne? Und bis zu dem Zeitpunkt hatte Herodes so eine Chance, zu Jesus zu kommen, so, und ihn anzunehmen, ein neugeborener Mensch zu werden, seine Familie zu retten. Ja? Die ganze Familie war so im Dunkeln und in der Sünde, das hätte der Erste sein können in der Familie, so, der alles verändert. So, aber die zwei Sachen. Einmal macht er ein Versprechen aus dem Fleisch heraus, und ich kenne das. Ich sitze in einer Gruppe, wo ich, vielleicht kennt ihr das, bestimmte Menschen, die unter bei denen du dich so ein bisschen kleiner fühlst oder denen du gefallen möchtest, ne? So, wo du sagst, hier möchte ich nicht anecken, sondern hier will ich dazugehören gern, ne? So, weißt du, und es ist so, er macht seinen Eid, ein dummes Versprechen, und denkt einfach nicht drüber nach, ne? So, das hätte er nicht gesagt, wenn er nicht betrunken gewesen wäre, ne? Und angeheizt, so, weißt du, wenn er auf Johannes gehört hätte, so. Also pass auf, was du versprichst. So. Aber nicht nur das, sondern hier das zweite Problem halt, die Menschenfurcht, ne? Die es um derer Willen, die mit am Tisch sitzen. Er will das Unrecht nicht tun, Johannes zu töten, jemanden zu ermorden, aber im Endeffekt macht er es doch. So ein Warum? Weil er den anderen gefallen möchte. Und auch das kenne ich, so diese Menschenfurcht und diese Selbstliebe ist das. Ne? Sich selbst zu lieben bedeutet, dass man sich hochsetzt und sich befriedigen möchte, egal in welcher Form auch immer. Ob es nur ist, Menschen zu gefallen, einen Namen zu haben, einen Titel zu haben, jemand zu sein oder sich selbst zu belustigen oder sich selbst, na eben, wischen. Ne? Ich, so ein. Weißt du, und da ist Herodes und alle gucken ihn an. Ne? So ein. Jesus hat uns auch was anderes gelehrt. Jesus lehrt uns abzunehmen. So ein. Jesus lehrt uns, dass selbst wenn alle uns verlassen, um seines Namens willen, er verlässt uns nicht und ist treu. Ne? Manche Menschen mussten Stellung beziehen, so ein, und sind dafür gestorben, so wie Johannes. Ne? Manche Menschen beziehen keine Stellung. Ne? So, und verlieren im Endeffekt doch alles, wenn sie im Himmel sind oder auch nicht. So, ich schäme mich nicht für meinen Herrn. Und der König schickte sogleich und die kamen. Und das ist doch pervers, oder? Die kommen in der Schüssel, da ist der Kopf, nach oben gerollte Augen, alles voller Blut, die Zunge raus. So, hier Johannes. So, was denn? Interessantes, also wir hören da auch auf heute, so, aber interessantes, die Tat hier, die Herodes gemacht hat, die hat Auswirkungen auf ihn. In Sachen Gott. So, und sein Interesse an Gott. So, weil als Jesus zu Pilatus kommt und Pilatus keine Schuld findet an ihm, warum er jetzt gekreuzigt werden soll oder bestraft überhaupt, dann schickt Pilatus ihn zu Herodes, Antipas. Und er ist so hart schon geworden in seinem Herzen, dass er überhaupt nichts hören möchte von Jesus, sondern dass er seinen königlichen Mantel nimmt, ihn umwirft und ihn lächerlich macht. Vor allen dort. So. Aber Jesus hat auch kein Wort mehr zu ihm zu sagen. Ne? Weil bei ihm schweigt Jesus. Kein Wort. Da sagt Jesus noch nicht mal, du sagst es. Oder sonst irgendwas. Herodes hat gehört, Herodes hat sich entschieden. Und das war's. Und du siehst, was es ihm geworden ist. Und auch das muss uns eine Lehre sein, einfach für die Menschen in unserem Umfeld. Ne? So, weißt, wenn wir Stellung beziehen, dann kann es sein, dass wir vielleicht leiden oder Verlust haben, von unserer Persönlichkeit her. Aber wir können so viel beeinflussen von den Leuten, die drumherum stehen. Ne? So, und für mich ist es eine Lehre, mich wieder zu ermahnen, daran zu denken, wenn ich mit Menschen zusammen bin, dass die Zeit kurz ist und dass irgendwann der Moment da ist, wo sie sich nicht mehr entscheiden können, und zwar nie wieder. Wo sie vor Jesus stehen und er sagt kein Wort. Irgendwie ist die Zeit so dunkel, irgendwie ist die Zeit so böse, und irgendwie ist die Frage nach Licht und Gerechtigkeit wird weniger und weniger. Ne? Und ich denke, gerade da ist es ganz wichtig, die Menschen zu sehen, so wie nächste Woche, wenn wir uns das angucken, wie Jesus die Menschen sieht. Darauf zu achten, einfach die Menschen zu lieben in unserem Umfeld. Sie nicht zu sehen als Menschen, sondern als Schafe, die keinen Hirten haben. Als Menschen, die blind und verloren sind. Als Menschen, die auf der Suche sind, aber nicht finden. Warum? Weil vielleicht ich gerade nicht erzähle. Oder weil mein Name mir gerade wichtiger ist, als Stellung zu beziehen zu dem Namen Jesu. Nächste Woche sehen wir eine andere Gruppe von Menschen, die da sitzen und Gott hören wollen. So, den ganzen Tag da sitzen und hören, wie Jesus lehrt. Die einen weiten Weg von allen Städten auf sich genommen haben, um zu dem Punkt zu kommen, wo Jesus ist. Da muss Jesus nicht hingeschickt werden, sondern die kommen zu Jesus. Warum? Weil sie es hören wollen. So, Und das ist so krass, weil Jesus ist müde, die Jünger sind müde, aber Jesus sitzt da auf dem Berg mit den Jüngern und die ganze Volksmenge, 5000 Männer, dazu die Frauen und die Kinder, vielleicht 20.000 Menschen, die da sitzen, und es wird dunkel und die sind, haben Hunger, so ein. Und die Jünger haben Hunger, weil die kamen schon mit Hunger, sind die ins Boot rein. Jesus hat gesagt, komm, wir machen Frieden, wir nehmen uns mal eine Auszeit. Ja? So ein, und essen was in Ruhe und kommen mal wieder ein bisschen runter. Aber die Menschen warten schon so und die dienen und die lieben und die geben sich auf. Warum? Weil Jesus sieht die Menschen und der macht keinen Unterschied, sondern er sagt, die brauchen einen Hirten, so ein, die brauchen Leitung, die brauchen eine Weide. Die brauchen Wasser, so, die brauchen Leben, die sind am Sterben, so, und ich habe einen Weg, sie zum Leben zu führen. Ich bin der Weg, so, und ich finde das schön, weil einfach zu sehen, so, worum es wirklich geht, so, was, es geht nicht darum, Essen zu geben, es geht nicht darum, Wunder zu tun, so, sondern Jesus kommt und er weiß, was die Menschen wirklich brauchen, und das ist einfach die Wahrheit, so. Von daher, lasst uns vielleicht einfach drüber nachdenken, so die nächste Woche, so ein, okay, wie wichtig ist mir das? Und wie wichtig scheint mir das Evangelium zu sein, so. Gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich an mich denke, so wo ich meine Pläne verfolge, meine Träume verfolge, so. Gibt es Momente, wo ich vielleicht kurz vor der Gefahr stehe, zur Party eingeladen zu werden? So, ne? Gibt es irgendwelche Sachen in meinem Leben, für die ich mich schäme, dass ich Jesus liebe? So, schäme ich mich für ihn in manchen Bereichen? So, worum geht es mir wirklich? So, warum bin ich wirklich hier? So, das sind. Und Herr, ich danke dir für deine Gnade und ich danke für deine Liebe, du vergibst mir. Ja, du hast so viel gegeben und du gibst immer noch so viel. So. Und ich danke, dass du für mich sorgst. Ja, ich will mich nicht schämen für dich, sondern ich will das Gespräch suchen und ich möchte Licht sein. Und ich bitte dich, dass du meinem Herz vergibst, weil ich oft überhaupt keine Menschen reinlassen will. Und weil ich oft durch die Stadt gehe und keinen Gedanken dran verschwende an dich oder an, ob's in die Hölle kommt oder nicht, so oft ist mir das echt so egal. So, und, aber ich möchte auf deinem Weg sein. Ich möchte dir folgen, ja. Ich möchte verändert werden in deinem Bild. Ich will alles geben, Herr, und alles empfangen, was du zu geben hast. Ich möchte ein treuer Knecht sein. Ich möchte, dass du stolz bist auf mich. Ich will einsetzen und ich will zu dir kommen und nach Gaben verlangen. Ich möchte benutzt werden, Herr. Ich will nicht einfach nur Stefan sein aus Görlitz. Ich möchte Jesus Christus in kleiner Form sein. So, Herr, deinen Namen tragen und dich verherrlichen. Ich möchte abnehmen, du sollst zunehmen. Und ich danke dir für Johannes, für seinen Mut, so, und für seine Hingabe, für seine Leidenschaft und Liebe, Herr. Und ja, für die Türen und dass selbst sein Tod nicht vergebens war, sondern so viele Menschen schon berührt hat. Und ich möchte das auch, Herr. Ich will, dass mein Leben hier nicht vergebens ist, sondern ja, ich möchte dich leben. Also bitte gib uns deinen Geist, Herr, dass wir das tun können. So, bitte gib du uns Kraft und Weisheit. Ja. Bitte führe uns auf deinem Weg und benutze uns. Herr, wir lieben dich und wir danken dir, dass du für uns sorgst, dass wir uns um nichts Sorgen machen müssen. Ja, du öffnest die Türen zur richtigen Zeit und ich danke dir, dass du das machst. Ja, wir lieben dich. Amen. Also lass uns noch ein Lied singen und dann, falls